Hallo Frau Firuse, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
Hallo Länder, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wirke Länder, meine Damen da. Mein Schka
Okay, Mama. Melinda mal im Jagd Podcast aufnehmen, Bukunem.
Uchielige Podcast.
Hallo Uchti!
Wow, Bella, ist der Charles hat auch die Puchti da, Ramina. Man nimmt von Schka.
Hey Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla!
Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Hammam Talk mit euren Gastgeberinnen Sarah und Linda. Wie geht's dir, Linda?
Salam, mir geht's super. Also ne, ich freue mich wirklich sehr auf die heutige Folge, weil wir eine besondere Gäste am Start haben. Ich weiß, ich sage das jede Folge, aber really, diesmal freue ich mich besonders, weil auch jemand ist, den wir kennen und lieben. Daher, mir geht's gut. Wie geht's dir, Sarah? Bist du auch so aufgeregt und freust dich
Ja,
auf die Folge?
sehr aufgeregt, aber am meisten freue ich mich eigentlich, weil ich kann ja da nur zustimmen. Unsere Gästin ist jemand sehr Besonderes für uns. Deswegen legen wir doch gleich mal los. Also heute geht es um das Thema Parentifizierung. Und dazu haben wir heute unsere Freundin und Habibti Kübra eingeladen. Kübra, Linda und ich kennen uns aus dem Studium aus dem beschaulichen Bamberg. It was love at first sight und mehr muss man eigentlich nicht sagen. Willkommen, Kübra, wie geht's dir?
Gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch sehr über die Folge und dass ich heute dabei sein darf.
Schön. Aufgeregt brauchst du aber nicht sein. Unsere Zuhörerinnen sind super nette Leute.
Ja, und du musst dir einfach vorstellen, als wäre es ein lauwarmer Sommerabend auf der unteren Brücke in Bamberg mit einem Vino und wir unterhalten uns über Gott und die Welt und haben einfach einen geilen Abend. Oder wie der eine Abend in Budapest, der war auch so wunderschön, also auch ganz entspannt.
Oh Gott, das war echt schön. Oh
Das
Gott,
war
das ist
wirklich
lang
schön.
her.
Aber natürlich außerhalb Ramadan, ne?
Außer
Ja.
Ramadan. Man muss auch sagen, für unsere ZuhörerInnen, eigentlich hatten wir eine ganz andere Folge mit Kübra geplant, was aber natürlich nicht aufgehoben oder aufgeschoben wurde, wie man so sagt im Deutschen. Und zwar wollten wir eigentlich eine Haram-Talk-Folge mit dir aufnehmen zum Thema, ich glaube, interkulturelles Dating oder Beziehungen war das Thema genau und haben ja auch eine Menge zu erzählen, aber wir dachten uns respectfully, es ist Ramadan, komm, verschieben wir auf nach Ramadan, deswegen. Seid gespannt, es wird auf jeden Fall, wird nicht die letzte Folge mit der tollen Kübra gewesen sein, inshallah.
Auf jeden Fall nicht.
Inshallah.
Genau. Und heute geht es eben um Parentifizierung. Und dazu können wir euch mal kurz etwas sagen, weil die ein oder anderen werden sich wahrscheinlich denken, Parentifizierung was? Auf jeden Fall, Parentifizierung bezieht sich auf den Prozess, durch den Kinder die Rolle eines Erwachsenen zugewiesen wird. Das kann sowohl emotional als auch funktionale Verantwortlichkeit sein, die eben normalerweise von den Eltern ausgeführt werden. Das Elternteil wiederum nimmt die abhängige Position des Kindes in der Kinder-Eltern-Beziehung ein und erhält Unterstützung, Pflege, Fürsorge, für die das Kind normalerweise erhalten würde. Und Parentifizierung kann in einer Vielzahl von Situationen auftreten, zum Beispiel wenn Eltern psychisch oder körperlich eingeschränkt sind oder auch in der Form, die wir zum Beispiel aus unserer BIPOC-Community kennen, die sich das Übersetzerkind nennt. Also Kinder, die als Sprachbrücke zwischen ihren Eltern und der Außenwelt dienen und mit Informationen konfrontiert werden, die eventuell jenseits ihres Alters liegen. Also Rechnungen, Schulden, rechtliche Probleme, medizinische Fragen und so weiter. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch zahlreiche weitere Formen und Ursachen der Parentifizierung. Da wollen wir aber nicht weiter oder näher drauf eingehen. Wir sind ja keine Psychologinnen und in dieser Folge wird es eher mehr um die eigenen Erfahrungen mit Parentifizierung sehen, also als POCs mit Parentifizierung. Und Linda und Kübra, das wurde ja ein bisschen von euch angestoßen. Wie kamt ihr denn da drauf?
Also wann war ich bei der Kübra? Vor 2, 3 Wochen war ich bei Kübra und wir hatten einen super schönen Abend auf dem Balkon, ganz romantisch und haben uns wieder mal über Gott und die Welt unterhalten. Und ein Thema, was uns eigentlich immer wieder begleitet oder beschäftigt, war das Thema Eltern und Kind oder beziehungsweise die Verantwortung, die man als BIPOC-Kind, vor allem als BIPOC-Frau gegenüber seinen Eltern hat und vor allem in Familien, die vielleicht Migrations- oder Fluchtgeschichte haben. Und da sind mir sehr, sehr starke Parallelen einfach aufgefallen, die Kübra und ich aufweisen. Und den Struggle, den man hat, den man vielleicht aber auch erst im Erwachsenenwerden, wirklich Erwachsenenalter realisiert, was das bedeutet. Das war Parentifizierung. Also ich kannte den Begriff vorher gar nicht.
Ja.
Bin ja zufällig auf Instagram durch einen Beitrag von Parallel dazu gestoßen, dachte mir, hey, endlich gibt es einen Begriff dazu. Also ich wusste immer, da es gibt dieses Phänomen, aber ich konnte es einfach nie in Worte greifen. Und wir haben uns darüber ewig unterhalten und dachten, hey, es wäre doch eine mega interessante und spannende Folge, weil ich glaube und ich bin mir sicher, dass es da sehr, sehr vielen BIPOCs ähnlich geht. Und gerade auch im Zuge der Fluchtbewegungen, die 2015 nochmal so eine Aufmerksamkeit in Deutschland erlangt hat, was ich durch meine Übersetzertätigkeit auch immer wieder feststelle, dass dieses Phänomen einfach ein Alltag für viele Kinder ist und was es natürlich auch bedeutet. Und
ja.
Oder Kübra, ich glaube, das geht dir da sehr ähnlich.
Ja, ich habe halt gemerkt, dass man sehr selten darüber spricht. Also wir haben ja auch lange darüber gesprochen, dass es irgendwie so ein schambehaftetes Thema ist. Also jetzt nicht im Sinne von, ich schäme mich, weil ich so bin, sondern dass es schwierig ist, darüber zu sprechen, was für eine problematische Beziehung das eigentlich ist. Und dass man so ein bisschen als undankbares Kind vielleicht abgestempelt werden könnte. Mhm. Wie, du willst die Verantwortung nicht übernehmen, was haben deine Eltern denn, die machen so viel für dich. Und also eine Art Undankbarkeit ausstrahlen, ja. Das hat voll gut getan, mal so einen Abend einfach darüber zu sprechen. Und genau wie du auch gesagt hast, dass es dazu einen Begriff gibt und dass man nicht alleine ist mit diesem Thema. Und dass es auch ein Problem ist vor allem, das hat mir nochmal gezeigt, dass es eben ein wichtiges Thema ist, womit man sich auseinandersetzen muss. Und deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass wir uns zusammensetzen können und darüber sprechen.
Und dass man sich vor allem halt auch trauen kann, oder dass es auch völlig normal ist zu sagen, hey, ich kann eigentlich nicht mehr oder mich belastet dieses Thema so emotional, weil man sich das, wie du sagtest, vorher einfach nicht so eingestehen wollte und konnte, weil man da so eine Erwartungen einfach gerechtfertigt oder gerecht werden wollte, besser gesagt.
Ja.
Und dann merke ich, hey, da geht es anderen genauso wie mir auch und ich bilde mir das nicht nur ein, dass es vielleicht nicht richtig ist oder dass da vielleicht irgendwas geändert werden muss, weil man es ja immer nur in seinem eigenen Kontext halt erlebt. Und das ist ja, glaube ich, in den anderen Bereichen ja genauso, ob es das Thema Rassismus oder Sexualität und so weiter geht, dass wenn du erst auf Gleichgesinnte triffst oder andere Erfahrungen hörst, mitbekommst, du merkst, okay, du bist nicht alleine und wie kann ich jetzt mit dem Problem auch umgehen oder wie kann ich mich damit
einfach auch bewusst werden, dass es
genau.
Das gibt.
Genau.
Ja.
Also es hat ja euch bestimmt schon vorher gestört, aber mit dem Wissen, dass es auch wirklich ein Begriff für das, was ihr eigentlich irgendwie erlebt, gibt, habt ihr dann irgendwie gemerkt, okay, so möchtet ihr das nicht mehr weiter handhaben oder was habt ihr euch dabei gedacht?
Also ich merke jetzt, das ist schon sehr lang ein Thema für mich, wie ich mich von dieser Verantwortung trennen kann. Es ist auch unglaublich schwierig und ich glaube, viele schaffen das nicht. Es ist immer so für den Moment der leichtere Weg, zu sagen, ich mache es jetzt einfach. Und dass es mir bewusst wurde und ich mich auch theoretisch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe und so einfach verstanden habe, was das mit mir macht und es versucht habe, auch mit meinen Eltern zu teilen, was ein ganz schwieriges Thema ist, Eltern klären, dass ich deren Verantwortung nicht mehr übernehmen will. Aber das ist etwas, was mir, ja, wie gesagt, das mir auf jeden Fall bewusst wird und ich versuche, mich davon zu trennen und gleichzeitig mich selbst besser zu erfahren, was macht das gerade mit mir. Wenn ich wieder 5 WhatsApp-Nachrichten bekomme mit 10 Bildern nochmal dazu und die volle Katastrophe bricht gerade aus, weil eine Rechnung gekommen ist, mit der meine Mutter gerade nicht umgehen kann und der Stress sofort auf mich geschoben wird und ich jetzt meinen Tag damit verbringen muss. Irgendwie, das ist ein Riesending und es ist so schwierig, sich davon abzutrotten. Und jetzt erst, also seit einem Jahr vielleicht, so richtig, mich auch dagegen zu wehren. Ja, noch nicht so lang.
Aber geht dir das dann auch so, Kübra, dass du, also ich kenne das mit diesen WhatsApp-Nachrichten nur so gut, bei meiner Mama ist es auch so, wenn sie mir irgendwie was schickt oder eine Frage stellt, ich kriege dann erstmal so 10 Nachrichten, wo sie mir eigentlich 10-mal die gleiche Frage stellt, nur vielleicht mal länger ausformuliert oder kürzer. Und ich denke mir so, eine Nachricht hätte auch gelangt und du denkst so, what fuck, was ist los, was geht ab, irgendwas Schlimmes ist passiert.
Und da wird mir noch 100 angerufen.
Genau. Ja, genau. Und es ist egal, ob du gerade auf Arbeit bist oder nicht und dann.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Und wehe, du schreibst nicht sofort zurück. Todsünde,
schlecht. So eine Enttäuschung auf einmal. So enttäuscht dann von einem.
Ja, genau. Also ich, ohne Mist, also ich hoffe, meine Mutter hört niemals zu, aber manchmal schalte ich dann Flugmodus an und gehe rein, um mal zu schauen, okay, ist das wirklich so wichtig? Oder geht es dir gerade nicht um Leben und Tod? Ich kann ja auch in 5 Stunden antworten.
Ja.
Und aber ich merke, dass er dann wirklich beleidigt ist, wenn ich so, nicht sofort antworte. Und ich versuche dann immer wieder zu erklären, hey Mama, ich arbeite auch, ich habe noch Verpflichtungen, ich habe auch noch ein Privatleben. Und es ist aber, und indem ich vielleicht die Nachricht nicht gleich abhöre, also ich weiß, mittlerweile ist es, ich weiß nicht, ob das bei WhatsApp abgestellt habe, aber ich dachte eigentlich, wenn man Sprachnachrichten anhört, dass man dann einen blauen Haken hat. Und bei mir sind die Häken immer nur noch grau. Ist das jetzt neu oder ist das nur bei mir
so? Jetzt ist es neu, das ist mir auch aufgefallen.
Ja. Mhm. Ja, okay, dann ist es ja eigentlich besser so, weil dann weiß ich ja niemand. Ja. Und das erzeugt so einen krassen Druck bei mir jedes Mal, weil ich dann weiß, wenn ich jetzt nicht innerhalb von 10 Minuten antworte, dann muss ich mir anhören, ja, wieso antwortest du mir nicht? Alles andere ist dir wichtiger und es ist ja nicht so. Und das ist einfach vielleicht, ich kenne das aber auch von FreundInnen, die da sehr ähnliche Geschichten mir erzählen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so kulturell bedingt ist, aber ich kenne das eigentlich nur von meinen BIPOC-Freundinnen, dass die Eltern dann auch 1000 Nachrichten schicken oder anrufen.
Ja.
Und wie bei dir, Kübra, bei mir ist es auch erst so extrem bewusst geworden, seit dem Tod meines Vaters, was für eine Rolle ich eigentlich einnehme in der Familie oder was für eine Abhängigkeit auch eine Co-Abhängigkeit meine Mutter auch mir gegenüber hat oder auch andersrum. Und ich glaube, was aber auch noch mit einhergeht, ist, dass ich zumindest immer so ein krasses Schuldgefühl habe, oder das heißt Schuld, so ein schlechtes Gewissen indirekt, weil ich weiß, meine Mutter hat in Syrien ihren Traumjob als Lehrerin, Schuldirektorin aufgegeben, ist nach Deutschland gekommen, hat dann von Tag 1 an meinem Dad im Bücherladen gestanden, hat was komplett anderes gemacht. Sie hat sie praktisch irgendwie aufgeopfert, damit wir das Leben führen können, was wir jetzt leben können. Bin meiner Mutter so krass dankbar. Ich bin nur der freie Mensch, der ich heute bin, wegen meiner Mutter, weil sie sich immer für mich eingesetzt hat. Auch wenn sie selber, glaube ich, meine Mutter denkt selber, sie ist gar nicht so stark, weil sie nicht perfekt Deutsch kann, aber sie ist eine der stärksten Frauen, die ich kenne. Weil ich glaube, viele deutsche Mütter, sage ich jetzt mal so salopp, hätten vielleicht nicht so viel in Kauf genommen. Also es ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, die du machst, wenn du dein Heimatland verlässt, wenn du in ein Land gehst und die Sprache lernen musst. Und dann immer dieses, ja, wie 30 Jahre und sie kann doch nicht so gut Deutsch. Wir denken, hey, du kennst die Geschichten der Person nicht, du weißt nicht, was sie für einen Struggle hatten, was sie erlebt haben, wie die Beziehung vielleicht mit dem Partner waren. Es ist viel mehr als nur Deutsch lernen und Integration und so weiter. Und ich meine, früher gab es auch nicht diese Angebote, die es jetzt gibt mit Integrationskursen und so weiter. Und ich glaube, deswegen habe ich immer so ein Gefühl, als wäre ich meiner Mutter irgendwas schuldig und ich muss das machen, weil sie hat sich ja auch aufgeopfert für mich indirekt irgendwie. Auch wenn sie natürlich nur will, dass ich glücklich bin und meine Mutter will immer, dass ich meinen Weg gehe. Aber es ist immer dieses latent schlechte Gewissen, du musst das machen, denn sie hat auch so viel für dich und für deinen Bruder halt gemacht. Und ich glaube, deswegen ist es immer so eine Spirale, dass man da so schwer rauskommt auf, hey, ist mir doch egal, jeder ist für sich selbst verantwortlich, so nach dem Motto. Gibt's ja auch. Also ich sehe das manchmal bei meinen deutschen Freundinnen, die ihre Eltern nur einmal im Monat hören, so gefühlt. Und bei mir wäre es so, was, krass, kenne ich gar nicht. Oder
der würde, wenn ich meine Mutter nur einmal im Monat, wäre so, okay,
bitte. Ohne Mist, die würde die Polizei nach Hause schicken, weil sie denkt, ich bin tot oder so. Also das geht nicht bei mir. Und das finde ich, hat seine Vor- und Nachteile. Ich finde es irgendwie, ich habe einen Tag ohne meine Mutter zu hören, auch wenn es nur eine WhatsApp-Nachricht ist oder Voice-Message, ist so, hä, okay, ist alles okay bei ihr?
Ja.
Und wenn ich mal einen Tag mich gar nicht gemeldet hatte, fühle ich mich so schlecht. Und das sollte aber eigentlich auch nicht sein, weil wir kennen das, man hat halt mega viel zu tun manchmal und man hat auch einfach keinen Nerv und auch kein nix, sich zu erzählen. Und aber
glaubt ihr, kulturelles? Also ist es was Kulturelles, wo ihr sagt, okay, wir sind Teil unserer Kultur, unsere Familie ist sehr nah zueinander, man hält irgendwie gewisserweise zusammen und man sorgt sich umeinander? Oder ist das einfach schon nicht mehr dieses, man sorgt sich umeinander, sondern ein Schritt weiter?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Schritt weiter für mich. Also ich stimme dir auch voll zu, Linda. Genauso wie du über deine Mutter denkst, denke ich natürlich auch. Ich finde, sie ist auch eine unglaublich starke Frau. Und natürlich kommt dann das, also in der deutschen Gesellschaft habe ich das nicht nur das Gefühl, es fühlt sich so an, man lebt halt viel individualistischer. Und es ist irgendwie privater, die Privatsphäre wird viel mehr geschätzt. Und bei uns in der Familie, ich will jetzt nicht immer Kultur sagen, das, was ich eben erlebe, wir sind eine große Gruppe, die hält zusammen. Und zusammenhalten bedeutet, sich gegenseitig helfen. Und das ist das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, was auch gut ist, aber gleichzeitig. Und das, was du mit Dankbarkeit zum Beispiel gesagt hast, Linda, das habe ich auch. Ich weiß, meine Eltern haben alles dafür getan, dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Aber gleichzeitig haben sie auch für sich was getan. Also das war ihr Leben, es waren ihre Entscheidungen. Und das ist das, was mir halt zurzeit einfach bewusst wird. Jede Entscheidung, die sie damit verbinden, dass sie das für uns gemacht haben, haben sie trotzdem auch gleichzeitig für sich gemacht. Und ich will jetzt nicht undankbar sein. Wie gesagt, dieses Dankbarkeitsding, es ist einfach so eingepflanzt. Aber gleichzeitig will ich diese Verantwortung eigentlich nicht mehr übernehmen. Das ist euer Leben. Und das ist jede Entscheidung, die ich treffe, treffe ich ja auch für mich selbst. Natürlich, wenn ich irgendwann Kinder habe, werde ich es vielleicht besser verstehen. Aber diese Dankbarkeit, die dadurch erzeugt wird, dass sie auf Dinge verzichten mussten, für uns, wegen uns. Also nicht nur für, sondern eben wegen, ist so ein richtig großer Druck, den sie bei uns aufbauen und so ein emotionaler Druck. Und das bedeutet, als ob ich müsste mein Leben lang immer dankbar sein und ich kann meine Wertschätzung meinen Eltern gegenüber nur dann zeigen, wenn ich was für sie tue. Und ich hätte aber gern, dass mich meine Eltern einfach so gern haben, ohne dass ich was für sie tun muss. Und das ist halt das, was mich einfach, ich will nicht Nerven sagen, aber traurig stimmt, dass ich, wenn ich mal nicht sprungbereit bin und nicht sofort renne und mache, dass diese Enttäuschung so krass auf mir lastet, dass das so im Kampf dann zwischen dieser Dankbarkeit ist und ich das einfach nicht mehr spüren will. Ich will nicht mehr die Dankbare sein und dann baut sich so eine Wut auf, gegen die ich irgendwie nicht mehr so ankämpfen möchte. Und deswegen versuche ich irgendwie, ja, die haben viel für uns gemacht, aber ich möchte auch diese Freiheit genießen, mal nicht immer für die da zu sein. Irgendwie, das ist so eine Rollenzuschreibung, die wir als Kinder erlebt haben, für die wir, also welches Kind, ich musste ab 10 Jahren anfangen, die Krankenkassen anzurufen, Rechnungen zu verstehen, zu übersetzen, was hat gerade der und der geschrieben, was bedeutet das? Ich war 10 Jahre alt, also ich bin ab der 5. Klasse wieder in Deutschland gewesen, 3., 4. Klasse sind wir in die Türkei gezogen, wieder zurückgekommen. Mein Deutsch war sowieso nicht so gut und ich habe diese Rollenzuschreibung bekommen und mit der lebe ich seit 11 Jahren. Nee, 21, oh Gott. Und dann möchte ich einfach nicht mehr so, ja, okay, ihr seid nach Deutschland gezogen, dankeschön, aber...
Ja, aber geht dir das dann nicht auch so? Also ich hatte vorhin, also das an die deutschen ZuhörerInnen auch nicht falsch verstehen, weil ich vorhin meinte, das würden deutsche Mütter vielleicht nicht aushalten. Ich meinte das eher in Bezug auf dieses kulturelle Verständnis, das natürlich vielleicht auch im Arabischen oder auch Türkischen oder vielleicht hat es auch, ich frage mich mal, ob es auch was mit, indirekt mit der Religion zu tun hat, aber gerade auch im Islam ja Mutter, Vater oder Familie ja sehr, einen sehr hohen Stellenwert hat. Es gibt ja dann auch einmal so, es gibt ja bestimmte Koran-Passagen, wo es auch heißt, Ehre deine Mutter, Ehre deinen Vater, das natürlich dann oft vermischt wird mit Religion und Kultur. Also es ist ein krasses Familienverständnis. Und deswegen man vielleicht aus deutscher Sicht das vielleicht nicht so nachvollziehen kann. Also ich lebe das halt gerade mit meiner Besetzerarbeit mit Geflüchteten, dass es dann darum geht, dass irgendwie, bestes Beispiel, letzter Fall, eine syrische Familie, ich glaube 7, 8 Kinder, da war das Phänomen Parentifizierung sehr krass. Also die älteste Tochter schwänzt oft Schule, weil sie zu Termin mitgehen muss, die Leistungen leiden, weil sie sich einfach nicht konzentrieren kann, weil sie so viele Sachen erledigen muss, bürokratisch. Und da habe ich auch versucht, den Eltern zu erklären, hey, ihr müsst auch lernen, hier in Deutschland eure Sachen alleine halt auf die Kette zu kriegen. Ich meine, es geht nicht, dass die Kinder deswegen die Schule nicht besuchen können. Und irgendwann ist eure Tochter vielleicht nicht mehr da, die kann euch dann nicht immer 24/7 unter die Arme greifen. Dann meinte der Vater, naja, wir haben ja noch 7 weitere, irgendeiner macht das ja schon halt. Und ich sage mir so, hä? Nein, das ist aber nicht, das ist nicht die Rolle der Kinder eigentlich.
Ja.
Und dann war von der Deutschen, bitte?
Ja. Nee, dass wir von der Außenperspektive den Menschen versuchen zu erklären, was richtig und falsch ist und es selber irgendwie nicht so richtig hinkriegen.
Genau, genau. Und da war halt dann der deutsche Pädagoge, der dann als Familienhelfer eingesetzt werden soll. Und die natürlich einen ganz anderen Blick darauf haben, die dann sagen, hey, das ist nicht richtig, das ist komplett schlecht eigentlich. Und du kannst natürlich nicht daran treten und sagen, das ist schlecht, weil die kennen das halt gar nicht anders. Man kann das kritisieren, aber man muss auch das System Familie halt dahinter verstehen. Was hat einfach eine andere Bedeutung in dem kulturellen Kontext als vielleicht in Deutschland?
Ja, es stimmt, das tritt bei uns in unseren Communities vielleicht vermehrt auf. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht nur etwas Kulturelles. Also ich glaube gar nicht mal, dass es was Religiöses ist, sondern einfach, das ist einfach ein gesellschaftliches Zusammenleben oder familiäres Zusammenleben, was man halt einfach anders kennengelernt hat und jetzt in Deutschland halt versucht weiter auszuüben vielleicht. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so ein beidseitiges Ding, dass das auch einfach so ein bürokratischer Druck ist oder einfach hier auch vermehrt zustande kommt, weil sie nicht in der Lage sind oder die Möglichkeit haben, und also als Eltern selber klarzukommen. Und ich glaube, das ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie schön ist für Eltern, diese Rolle einzunehmen, diese Abhängigkeit, und deine 10-jährige Tochter oder Sohn muss jetzt gerade für dich erklären, was jetzt hier gerade passiert. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwas ist, was dich auch gut fühlen lässt. Und was ich nämlich auch gelesen hatte, das war, also ich habe mich ein bisschen eingelesen mal in das Thema, und zwar gibt es das auch zum Beispiel ganz viel in der Latino-Community in Amerika oder anderen Communities, dass halt einfach wirklich die Eltern zum Beispiel viel arbeiten müssen. Das ist auch nochmal ein bisschen anderes gesellschaftliches Leben als hier in Deutschland vielleicht. Und dann halt die Kinder, also die ältesten Kinder, dann dafür zuständig sind für die jüngsten Kinder. Und dann sich das halt auch schon da widerspiegelt, dass sie dann für die Kinder, also für ihre jüngeren Geschwister kochen müssen, sich um die Hausaufgaben kümmern müssen und so weiter. Würdet ihr sagen, dass das irgendwie beidseitig ist, dass es auch natürlich von außen kommt? Oder glaubt ihr, das ist schon sehr kulturell bezogen?
Ich glaube, sowohl als auch. Also wie du sagst, ich glaube, besonders Familien mit Fluchtgeschichte brauchen in Deutschland eben eine besondere Unterstützung auf institutioneller, struktureller und individueller Ebene. Also wenn ich mir vorstelle, wenn ich alleine schon diesen ganzen bürokratischen Aufwand nicht gebe, wenn bestimmte Dokumente auf Arabisch, Persisch, Türkisch und so weiter übersetzt werden würden, dass die Kinder nicht mitgehen müssten zum Arzt oder was auch immer, um das auszufüllen, dann, wie du sagst, dann gäbe es die Situation ja gar nicht. Das ist natürlich auch ein Misserfolg oder ein Missstand der deutschen Integrationspolitik auch geschuldet, dass überhaupt Familien in solche Situationen kommen, dass diese Parentifizierung überhaupt zustande kommt. Und
ja, für mich, also auf institutioneller Basis irgendwie, kann ich das auf jeden Fall ist da ein Problem. Und ich finde, es sollten, wenn es um sowas wie Briefe von irgendwelchen Ämtern sind, dass es auf unterschiedlichen Sprachen auch endlich mal verfasst werden kann. Aber gleichzeitig ist es auch eine große private Sache. Das fängt ja ziemlich schnell an. Das ist einfach eine Basis in einer Beziehung. Es kommt zu einer Rollenzuschreibung und die lebt man weiter. Und jede Partei gewöhnt sich daran. Und wir wachsen da rein und die Eltern denken, es ist was ganz Normales. Und denen zu erklären, dass es eigentlich nicht normal ist, dass das Kind sowas eigentlich machen muss, dass eigentlich das Dasein als ein Elternteil auch Verantwortung bedeutet, und eine Überverantwortung, dass an das Kind weitergegeben wird, Probleme verursachen kann. Das ist denen gar nicht so bewusst. Natürlich, wie du gesagt hast, Sarah, gerade, dass es für die Eltern dann auch ein großes Problem ist, natürlich zu wissen, ich muss mein Kind gerade dazu beauftragen, was weiß ich, wo anzurufen. Aber die gewöhnen sich ja auch dran, weil die das ja jahrelang machen. Ich habe mit 10 nicht gesagt, nee, Mama, mache ich nicht. Ich hatte sofort das Gefühl, ich muss das jetzt tun. Und ich habe jahrelang nicht einmal meinen Mund aufgemacht und gemeint, guck mal, Mama, du gehst heute mal alleine zum Arzt. Ich fahre mit dir dahin und dann gehst du alleine rein. Und ich weiß ja, dass meine Mutter das zum Beispiel kann. Ich weiß, dass sie es kann. Und das muss ich ja auch in den letzten Jahren viel öfter nochmal weismachen. Mama, du kannst das. Ich muss da nicht mit. Aber es ist sofort wieder so eine, ja, und was ist denn so schlimm dran, wenn du nicht mitgehst, weil sie sich so sehr daran gewöhnt hat, dass ich das und das tue. Und natürlich Eltern, die viel arbeiten müssen und eben auch irgendwie keine Zeit haben, sich um Dinge im Haushalt zu kümmern, es ist ein großes Problem, aber warum muss das Kind daran leiden?
Ja.
Warum muss diese Rolle an das Kind weitergegeben werden? Also das ist halt eben so ein Erziehungsstil, das ich niemandem wünsche. Ja. Und natürlich, ja, problembehaftet, die Eltern können nichts dafür, aber gleichzeitig können die Kinder noch weniger dafür.
Das ist absolut recht.
Dann ist es so eine Erziehung, das bedeutet immer, das ist so ein Leistungsdruck von Anfang an, dem kein Kind gerecht werden kann. Mhm. Und am Ende kann es nur noch, irgendwann reagiert der Körper darauf, die Psyche reagiert darauf und ich habe manchmal das Gefühl, ich funktioniere selbst nicht mehr. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Brief bekomme, bricht eine Katastrophe aus. Wenn ich einen Brief bekomme, ich möchte den nicht öffnen. Der liegt erstmal 2 Tage da, weil ich Angst davor habe, weil es mich so triggert, einen Brief von irgendeinem Amt und so weiter zu bekommen, weil ich Angst davor habe, dass die was von mir wollen und ich muss die anrufen, ich muss mit denen reden, vielleicht muss ich auch einen Brief schreiben. Ich kann das nicht mehr und ich muss für mich selbst gerade lernen, das alles hinzubekommen. Ich habe gelernt, eigenständig zu sein und selbst für mich verantwortlich zu sein und gleichzeitig schaffe ich es nicht. Mhm. Und ich kann auch keine Verantwortung mehr abgeben, weil ich das Gefühl habe, ich habe das schon gelernt. Ich mache das, seitdem ich 10 bin, also kann mir die andere Person auch gar nicht helfen. Ich habe dadurch, dass ich diese ganze Verantwortung übernehmen musste, verlernt, auch nach Hilfe zu beten. Also einfach mal jemanden zu fragen, hey, kannst du mir mal vielleicht in den kleinsten Dingen, weil ich so Angst davor habe, diese Emotionen, die ich habe, wenn mich meine Eltern fragen, dass ich was für sie tun sollte, einer anderen Person gegenüber auftragen könnte, dass die nur einen Moment genau das fühlen, was ich seit Jahren fühle, das hält mich davon ab, überhaupt jemals nach Hilfe zu fragen oder zu sagen, mir geht's gerade schlecht.
Ja, ich glaube, generell sind wir, viele von uns BIPOCs, gar nicht fähig, nach Hilfe zu fragen, weil wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise wir in diese Rolle reingedrückt worden. Wir müssen es selber schaffen, wir müssen es irgendwie alles selber handeln.
Ja, genau, man denkt, man schafft es schon alleine, wie du sagst, Kübra, und ich glaube auch so diese Angst davor, Schwäche zu zeigen, was heißt, das ist in dem Fall keine Schwäche, aber...
Aber wir nehmen es ja als vielleicht Schwäche wahr.
Ja, was, genau.
Was für, von unseren will, Eltern,
Genau, es ist halt, es ist auch so schwer, wie du es auch vorhin gesagt hast, man ist damit aufgewachsen und also ich hatte das Glück, also trotzdem mein Vater ist mit 17 nach Deutschland, er war hier länger sozialisiert als in Syrien, er hat 60 Jahre hier gelebt, das heißt, er konnte perfekt Deutsch, er hat sich eigentlich um alles Bürokratische immer gekümmert. Natürlich gab es dann so Sachen wie, dass er dann manchmal immer wieder gesagt hat, hey, dann kannst du mal drüber lesen oder in der deutschen Grammatik, dass er da noch Fehler gemacht hat, dass ich halt immer noch mal drüber geguckt habe und oder mich irgendwie informiert habe. Meine Mutter hat sich gleichzeitig immer auf meinen Vater verlassen und ich merke halt erst, seitdem mein Vater nicht mehr da ist, wie krass abhängig sie von ihm war, einfach unbewusst in diese Rolle reingeschlittert ist, weil es einfach bequemer war. Und jetzt ist er nicht mehr da. Es ging einfach so schlagartig, dass er von uns gegangen ist. Dass ich, dass natürlich gleichzeitig das schlechte Gewissen bei mir noch hervorkommt, wenn ich mir denke, erstmal, ich sehe es nur in diesem Trauerprozess. Ich würde mich nie im Leben jetzt trauen zu sagen, nee, kümmere dich alleine drum, du schaffst es schon, ich bin raus. Ich kann das gerade. Das ist nur diese emotionale Abhängigkeit, dann das Verständnis und dieses Einfühlungsvermögen, dass du denkst, du kannst das gerade deiner Mutter nicht antun. Es ist gerade die beschissenste Zeit, sowas irgendwie an den Tag zu legen und an mich selber zu denken. Aber ich merke auch manchmal, dass es dann, also jetzt kommen halt die ganzen Dinge halt zum Vorschein und du, wie du schon sagst, es triggert dich selber schon, dass ich mir manchmal wünsche, ich habe meinen eigenen Struggle, meine eigenen Probleme.
Ja.
Ich würde einfach gern selber halt einfach mal das Kind sein, das sagt, boah, keine Ahnung, ich will nichts machen.
Mama, kannst du mal den Brief lesen? Genau,
kannst du das für mich ausfüllen? Ich kann gerade nicht mehr halt. Und und es ist einfach nur noch emotionaler Stress. Und ich habe zum Glück einen Bruder, der, ich meine, ich beobachte es natürlich auch öfter bei Frauen oder bei Töchtern vielleicht, weil man eben diese typische Rollenzuschreibung hat, dass Frauen vielleicht, meine Mama sagt immer, ja, ihr Mädchen, ihr seid einfach emotionaler und ihr könnt euch besser hineinversetzen. Vielleicht ist da auch was Wahres dran. Beim Bruder nimmt auch
ein Stereotyp.
Ja, ich glaube auch.
Ja, das wird ja auch so hineinkonditionierend.
Genau, genau. Und mein Bruder, der wirklich toll, ich bin ihm der mega dankbar, der übernimmt so viel Verantwortung auch, weil er hat auch noch 2 Kinder, Familie, ist Vollzeit beschäftigt. Natürlich hast du dann nochmal mehr Druck und weniger Zeit.
Ja.
Ich habe keine Kinder, nichts. Ich habe dann deswegen... Hast du immer mehr Zeit irgendwie, nur weil du keine Kinder hast, heißt das nicht, dass du dich deswegen auch irgendwie beschäftigt bist und struggles. Und aber es ist dann immer, wir können uns da gegenseitig unterstützen, aber wir beide, es ist dann immer so, ja, kannst du mal dich drum kümmern, kannst du dich mal drum kümmern, man versucht sich das irgendwie aufzuteilen, aber es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist dann immer so dieser Gedanke, wenn ich jetzt da so knallhart wäre und sage, nee, ich kann jetzt nicht mehr, mach du mal.
Ja.
Ich glaube, ich habe noch einen Bruder, aber ich denke mir, boah, wer macht denn das dann? Also, was ist denn meine Mama? Ist mir dieses schlechte Gewissen? Und was, zum Beispiel, bestes Beispiel ist auch zum Beispiel Thema Altersheim. Nie im Leben, also für mich oder für uns in der Familie oder vielleicht, ich, also ich Das gäb's nicht. Das gäb's nicht, dass ich meine Eltern oder meine Mutter ins Altersheim stecke. Es ist so, wie wenn ich, du hast mich jahrelang aufgezogen, das ist der Dank, tschüss. Außer meine Mutter sagt, sie will ins Altersheim, weil er den ganzen Tag irgendwie in der arabischen Soaps laufen und keine Ahnung, sie ist happy, was, glaube ich, nie passieren wird.
Ja.
Aber das gibt's auch, vielleicht ist das auch wieder...
Aber das ist wieder so
ein... So ein was? So ein kulturelles Ding? Also ich glaube...
Ja,
also so ja Dank, irgendwie schon, genau.
So dankbar sein, wenn's... Und das ist so ein Tabuthema auch in unserer, also jetzt wieder weg von Parentifizierung vielleicht, aber so dieses, was, das ist ja wieder Hilfe von außen eigentlich. Altersheim oder Betreuung ist, dass irgendjemand von außen reinkommt oder dass eine räumliche Trennung zwischen Kindern und Eltern nochmal geschieht, dass in dieser Zeit, in, also ab, keine Ahnung, ab wann Leute ins Altersheim, ja, nochmal ein anderes Thema. Aber das ist auch so, so eine riesen Enttäuschung. Wie kann die ihre Mutter ins Altersheim schicken? Ja, es funktioniert einfach nicht an. Also, was ist denn so schlimm daran? Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber wenn ich es rational betrachte, denke ich mir, oh, das wäre so ein Druck, den man von sich lassen könnte. Es bedeutet ja nicht, dass meine Mutter, wir sind sowieso in getrennten Städten und in getrennten Räumen. Was ist denn so schlimm daran, die Verantwortung abzugeben an eine andere Person? Und man zahlt dafür auch noch. Also, es ist alles so...
Ist unvorstellbar. Also ich kenne keinen von meinen, nenne ich es jetzt mal nicht bio-deutschen FreundInnen, wo die Eltern oder Großeltern im Altersheim sind. Ich kenne das nur von meinen deutschen FreundInnen, dass da irgendwie Oma, Opa im Altersheim ist. Ich habe das noch nie, ich weiß nicht, ob es bei dir, Sarah, ist, aber ich kann nur für mich sprechen, ich habe das noch nie aus meinem BIPOC-Umkreis gehört, dass sie sagen, hey, ich besuche meinen Opa oder meine Oma im Altersheim. Da wohnen dann vielleicht irgendwann Oma, Opa im gleichen Haus.
Ich kann, ja.
Richtig, ja. Also auch immer im gleichen Haus. Ja. Also ich habe aber das Gefühl, es geht ja alles irgendwie ein bisschen schon immer wieder, es dreht sich um den einen krassen Begriff, Dankbarkeit, ne?
Mhm.
Also alles kann immer wieder auf dieses Dankbarsein zurückgeführt werden.
Ja.
Und ich habe das in so ganz, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch extremer, aber so, ich merke es zumindest, dass ich mir immer denke, und auch wenn ich darüber erzähle, ich bin so wahnsinnig dankbar meinen Eltern gegenüber, was die alles für mich gemacht haben und was die alles getan haben. Und mit diesen wenigen Möglichkeiten, die sie hier in Deutschland haben und dann halt irgendwie so viel versucht haben, für einen zu machen. Ich weiß gar nicht, es ist echt etwas, was wir auch so ein bisschen glorifizieren, ne? Also natürlich, absolut, wir sind dankbar, keine Frage.
Oh, ja.
Aber es fühlt sich natürlich auch so, wenn man nur einfach mal so ganz sachlich drüber nachdenkt, sehr glorifizierend an, weil natürlich, es war halt deren Entscheidung, herzukommen. Und vielleicht auch, vielleicht hatten sie auch nie eine Wahl. Ich meine, meine Eltern kommen aus Afghanistan. Viel Wahl war da natürlich nicht. Sie hätten natürlich auch bleiben können, aber wenn man die Möglichkeit hat, ein besseres Leben zu haben, dann warum nimmt man nicht sich diese Möglichkeit. Und keine Ahnung, da denke ich ganz oft, ja, was haben meine Eltern alles erlebt und sie sind hier und was haben sie alles geschafft und was haben sie mir und meiner Schwester alles ermöglicht. Und dann baue ich mir das auch selber natürlich auf. Ne? Ich baue mir diese Messlatte richtig schön hoch und denke mir, und deswegen bin ich so krass dankbar, natürlich auch irgendwo zurecht, aber ich kann das nie, ich kann das nicht gerecht, also ich kann dem gar nicht gerecht werden, was ich mir aufbaue. Keine Frage, also keine Ahnung, ob meine Eltern das genauso krass von mir dann auch erwarten. Aber dass du sagst, ja, wenn man mal nicht so ganz schnell springen kann, dass man dann irgendwie enttäuscht ist, ja, also kenne ich natürlich dann auch, ne, dass dann halt irgendwie diese gewisse Enttäuschung dann da ist und dass man dem jetzt nicht gerecht geworden ist und dann entsteht noch mehr Stress und das nächste Mal noch mehr. Und ich musste wirklich, also bitter schmunzeln bei den Briefen. Also ich hatte das nicht, dass ich jetzt die Briefe meiner Eltern irgendwie mich darum kümmern musste, aber dass halt trotzdem so der Stress dann halt irgendwie entsteht in dann auch in anderen Bereichen, den du dann mit dir trägst, weil du halt nie das Gefühl hast, du kannst allem komplett gerecht werden.
Ja, das mit der Glorifizierung finde ich auch ein richtig gutes Beispiel. Es wird so ein Mythos aufgebaut um die Eltern herum. Die haben das für uns gemacht und die haben das alles gemacht. Und es ist auch gut so, also nicht der Mythos an sich, aber Dankbarkeit ist was Gutes. Ich bin dankbar für das, was meine Eltern dafür gemacht haben. Aber ja, dieses Glorifizierende, wer macht denn bitte nichts für meine, also für seine Kinder? Jeder Mensch will, dass sein Kind gut aufwächst, dass sein Kind einen guten Beruf ausübt, dass sein Kind irgendwie einen guten Abschluss hat und dass sein Kind sich keine Gedanken machen muss wegen finanziellen Sachen. Also, das sind ja nicht nur unsere Eltern. Und dass wir im Gegenzug aber dafür was machen müssen. Warum soll ich als Kind etwas dafür tun müssen, nur weil meine Eltern das und das und das für mich gemacht haben? Also ich bin da gerade voll kritisch, glaube ich. Ich will auch nicht, also wie gesagt, ich bin dankbar und ich mache es immer noch. Ich kümmere mich immer noch um Angelegenheiten. Aber ich sehe es nicht mehr so, dass ich das Gefühl habe, das ist das, was ich mein Leben lang tun muss. Ich muss das für meine Eltern tun. Ich muss das und das für sie tun. Und das, was du, Linda, gerade gesagt hast mit deinem Bruder, und das machen wir ja auch ganz oft, also ich versuche mit meinem Bruder auch immer aufzuteilen und dann tut mir das noch mehr leid. Mein Bruder ist kleiner als ich und er übernimmt gerade auch viel Verantwortung, weil er auch in der Nähe von meinen Eltern lebt. Und das nochmal an ihm zu sehen, ist für mich noch viel schlimmer, weil das, was ich war die große Schwester, ich habe mich um alles, was mein Bruder auch angeht, ich war beim Elternabend und habe mit den Lehrern meines Bruders gesprochen. Also vollkommen Elternabend. Ja.
Krass, ja.
Ja, und das ist das voll. Das Glorifizierende so. Man kann dem gar nicht gerecht werden, deswegen muss man alles dafür tun. Die Messlatte ist wirklich so hoch, da kommst du nie ran.
Nee, du kommst nur, wenn du...
Deswegen bist du immer sprungbereit. Du bist sofort da.
Das ist halt auch so ein Kreislauf. Es ist sehr, sehr schwer, da irgendwie rauszubrechen. Ich mache mir, seitdem ich älter werde, auch viel mehr Gedanken darum, weil ich mir denke, was ist, wenn meine Mutter dann alt ist? Also so richtig alt. Nicht nur 60 oder so, sondern halt mal 80. Inshallah wird sie noch 100.
Meine große Angst.
Und das begleitet mich, je älter ich werde, weil du machst dir dann schon Gedanken, weil jetzt sind wir so mitten im Leben.
Ja.
Okay, Job, dann irgendwann Familie, Kinder, inshallah, und wirst jetzt mal dein eigenes Ding aufbauen.
Ja.
Und musst dir auch Gedanken machen, okay, was ist denn mit meiner Mama eigentlich? Was zieht sie dann zu mir? Zieht sie wieder zurück nach Hause?
Cool.
Oh ja, bist du...
Ganz absurd, ja.
Ja, es ist so für mich unvorstellbar, dass sie, wie gesagt, im Altersheim lebt und ja. Es ist einfach anstrengend. Auf der einen Seite, man kennt es auch nicht anders. Und ich denke mir halt auch, so blöd klingt Kübra, aber ich denke mir so voll oft, ich habe es bei meinem Vater gesehen, da war es nochmal ein anderes Verhältnis mit meiner Mom. Okay, ich hoffe, meine Mutter ist noch ewig bei mir. Du weißt nie, was passiert. Dann hältst du diesen Stress auch noch aus, weil irgendwann sind deine Eltern nicht mehr da, so blöd klingt. Und dann hast du das, also es klingt, ihr wisst, was ich meine, man will das gar nicht aussprechen, aber man weiß, dass dieser Stress temporär ist und man liebt seine Eltern und man nimmt es halt so lange in Kauf, weil man weiß, es hat, das klingt so blöd, das hat alles ein Ende, als wäre das jetzt ein Albtraum, wo man froh ins Rum ist, aber
es ist so
und es ist einfach.
Ich glaube, man hat auch ganz Angst vor dem schlechten Gewissen, und ganz große Angst. Wenn die nicht mehr da sind, welches schlechte Gewissen wird mich mein Leben lang dann noch begleiten?
Genau, hätte ich doch mal mehr angerufen bei denen und denen.
Einfach nur, voll.
Das hätte man doch wahrscheinlich sowieso, weil in diesem Struggle ist man ja auch nur, weil man ja eh denkt, man kann dem nie gerecht werden. Mhm. Ne? Das heißt, das wird so oder so passieren, dass man denkt, hätte ich doch das und hätte ich doch mehr dies und so weiter. Ja. Was ich mich halt, also ein kurzer Input, mir geht es tatsächlich nicht um einfach irgendwie so mal ein bisschen im Haushalt mit helfen und die
einen ausräumen. Das schön wär's.
Also es geht hier wirklich um wirklich Dinge, die man als Kinder oder auch jetzt noch große Teile des Alltags einfach mitgehen muss und was das halt einfach für Auswirkungen auf uns Menschen oder auf uns Kinder haben kann, theoretisch.
Ja, was du auch gemeint hast mit Arztbesuch, Verträge abschließen, Dinge kaufen.
Was du alles mitkriegst.
Ja,
Dinge, die du nicht wissen willst oder nicht verstehen kannst.
Ja.
Naja, und das eben, und dann immer diese Sorge, okay, wenn dann die Person alleine ist, wie macht ihr das denn? Und dann, wenn es allein schon darum geht, ein bestes Beispiel, irgendwie deine Mutter muss dann zum Arzt und man muss doch mal neu beim Arzt diese, wie heißen die, Personalbögen ausfüllen. Hatten sie schon irgendwelche Krankheiten? Nehmen sie Medikamente zu sich? Es sind immer die gleichen. Und jedes Mal muss ich vorher fragen, hey, genau, können Sie mir die vielleicht irgendwie zuschicken? Ich wohne nicht mehr in Bamberg, früher hätte ich sie halt abgeholt oder wäre mit meiner Mutter, ich bin dann natürlich dann mitgegangen, habe es mit ihr ausgefüllt.
Mhm.
Und dann, nein, können wir aus Datenschutzrechtlichen Gründen nicht machen. aber schauen Sie doch, ob irgendwer mitkommen kann. Keine Ahnung, wer soll denn sich jetzt die Zeit nehmen? Alle arbeiten. Zur Not rufe ich halt da an am gleichen Tag, muss mir irgendwie frei halten, dass ich dann irgendwie das übersetzen kann. Mhm. Oder sie kann es doch irgendwie eine Stunde vorher oder am Tag vorher abholen. Dann kann sie es mir fotografieren. Und es ist halt einfach super der Akt, nur für so einen blöden Personalbogen.
Ja.
Anstatt, dass man sagt, okay, man übersetzt den halt ein paar Sprachen. Es ist ja nicht so, dass wir, wisst ihr, was mich aufregt? In Berlin ist so krass kosmopolit und so weltoffen und alle reden Englisch, egal wo du hingehst, jetzt alles auf Englisch übersetzt. Aber wenn du dir so Kids hier wie Neukölln, Kreuzberg anschaust, dann heißt das gescheiterte Integration, die sollen alle mal Deutsch lernen, was wollen die denn mit Türkisch und Arabisch? Das ist wieder uncool, wenn man halt kein Deutsch spricht, aber wenn alle Englisch reden, das ist ja... Es gibt es in allen Sprachen, wird es immer übersetzt in Englisch. Und ich denke, so gibt es denn auch nicht... Wir haben halt viele Menschen aus dem Arabisch, Türkischen, afghanischen Raum und so weiter. Wieso kann man das nicht auch in den Sprachen anbieten? Es wäre einfach so viel stressfreier.
Aber ich habe das Gefühl, in Berlin geht es schon viel besser voran, weil die Leute viel präsenter sind.
Absolut.
Ja.
Bayern kannst du ja nicht, Bamberg ist halt einfach nochmal eine ganz andere, einfach nochmal ganz anders. Ja. Und das sind so alltägliche Dinge, die mir Sorgen bereiten, wenn ich mir denke, muss ich dann im allerschlimmsten Fall, müsste ich mir dann irgendwie frei nehmen und dann nach Bamberg fahren, um für einen Tag dabei zu sein. Das würde ich im schlimmsten Fall halt machen müssen. Und dann musst du dir, wenn du dann einen Job hast, dann vom Arbeitgeber freinehmen. Es ist halt natürlich ein finanzieller Aufwand, Zeit. Aber du machst es halt, ne? Weil es halt deine Mama und wenn nicht du, wäre halt dann. Und das halt dieses richtige ist, was ich immer präge. Und wenn du einmal, das ist bei meiner Frage an dich, Kübra, hast du schon mal deinen Eltern das gesagt, wie du dich fühlst? Oder was ist das für eine Rolle oder Verantwortung ist, die du auf dich nimmst?
Ja, also gerade vor 2 Wochen, aber nicht, weil ich war, sondern mein Bruder war. Ich muss sagen, bei meinem Bruder bin ich sofort, ich habe das auch das Gefühl ganz stark, dass ich auch ein bisschen eine Elternrolle meinem Bruder gegenüber übernommen habe irgendwann. Und wenn ich das Gefühl habe, dass es ihm gerade zu viel wird, dann schreite ich auch ganz oft ein. Und vor 2 Wochen war das zum Beispiel, da ging es um eine Heizung, die gerade bei meiner Mama in der Wohnung nicht funktioniert. Und dann hat sie sich ein bisschen drüber aufgeregt, dass das so lange gedauert hat. Und er hat sich nicht gekümmert. Und dann hat er das nicht gemacht. Und dann hat er, und das war so eine, dieser Monolog, den die Eltern dann schön abspielen. Und warum er denn so lange gebraucht hat. Und er ist so faul und er macht es nicht. Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, Mama, er ist aber nicht dafür zuständig. Er wohnt in Würzburg und wenn er am Wochenende nach Hause kommt, mein Bruder fährt fast jedes Wochenende nach Hause, weil er dann macht er die Einkäufe für meine Eltern und dann kümmert er sich um Dinge, die noch gemacht werden müssen, was die Woche irgendwie angefallen ist, was ich bin meinem Bruder gegenüber noch dankbarer. Und dann habe ich versucht, ihr zu erklären, dass das nicht die Rolle meines Bruders ist. Das war das erste Mal, dass ich es wirklich so verbalisiert habe, so versucht habe, direkt zu erklären, dass es ja etwas ist, was sie eigentlich selber machen müsste. Dass es ihre Rolle ist, sich um Dinge zu kümmern, die in ihrer Wohnung stattfinden. War eine gute Diskussion. vollkommen auf Ablehnung gestoßen. Hm. Und ich habe das auch nicht weitergeführt, aber ich hatte das Gefühl, ich muss sie nochmal in einer ruhigen Minute abpassen und ihr vielleicht erklären, was das für mich bedeutet oder für meinen Bruder bedeutet, so viel Verantwortung zu übernehmen und was es dann auch bedeutet, das nicht hinzukriegen. Hm. Dass wir manchmal so unter Druck stehen, dass wir manchmal gar nicht mehr funktionieren können. Und das auch nur ein Anruf von 2 Minuten, das ist dann für meine Mutter so, es ist doch nur ein Anruf von 2 Minuten. Nein, es ist kein Anruf von 2 Minuten, weil da muss ich den Hausmeister anrufen. Dann sagt der Hausmeister, es ist nicht meine Rolle. Und dann muss ich nochmal im Mietvertrag nachschauen, wie viel übernimmt der Vermieter. Dann ruft den Vermieter an, der geht nicht ans Telefon, im Mietvertrag steht es. Also es sind so, das ist für die nur ein 2-Minuten-Gespräch, aber für uns ist es ein ganzer Aufwand, der sich über Tage hinwegzieht. Und ihr das zu erklären, das war kein gutes Gespräch. Mhm. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen angekommen und das war der erste Schritt, glaube ich. Aber ich glaube wirklich, dass es erst dadurch kam, dass ich das an meinem Bruder miterlebt habe, weil für mich selbst ist es etwas, ich würde mich nicht so oft trauen zu sagen, nee, mache ich nicht.
Ja,
ich ruhe mich dann meistens darauf aus und sage, ich muss das machen, ich habe heute keine Zeit, ich muss mich um andere Dinge kümmern, bei mir geht auch viel und dann kommt auch meistens so, bei dir ist immer was. Ja,
wie bei euch. Hast du überhaupt mal Zeit für mich?
Ja, voll.
Zeit, sowas.
Ja, und das ist auf jeden Fall etwas, was ein ganz, ganz großes Gesprächsthema ist eigentlich, was man vielleicht langsam anfangen sollte zu übernehmen, so ein bisschen sich auch in die Rolle hineinzufinden, dass man auch, ich will nicht widersprechen sagen, aber auch einfach mal Probleme anspricht, wie man sich fühlt, einfach diese emotionale Mauer, die man da aufgebaut, ich bin stark, ich kann das, bla bla bla, einfach mal ein bisschen aufzubrechen und zu sagen, Mama, ich bin gerade an der Grenze angekommen und ich weiß nicht mal, wie ich damit umgehen soll. Und wir müssen es irgendwie hinbekommen, sodass es mir und dir gut geht. Wir müssen schauen, wo wir am besten Hilfe holen können. Oder ich erkläre dir, wie Dinge funktionieren. Und dann versuchst du es immer wieder mal alleine. Ruf doch mal einfach selber an. Und wenn du es nicht hinkriegst, dann ruf ich an. Und das habe ich ganz, also solche Sachen habe ich schon ab und zu probiert bei ihr. Zu sagen, ruf mal kurz an. Und wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ruf ich danach nochmal an. Und hat aber nicht funktioniert.
Ja,
also ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Es ist so ein Riesen für uns, aber irgendwie ist da keiner da, der mir sagen kann, hey, so funktioniert's.
Ja, aber man selber
erkenne es an, das ist eine Art von emotionale, ich will nicht Erpressung sagen, aber emotionaler Druck ist, der ausgeübt wird und wie kann ich dem standhalten und wie kann ich dem entgegenwirken, ohne dass die andere Person, also es ist ja ein Konflikt, der ausgearbeitet werden muss oder ich muss in Kommunikation mit meinen Eltern über ein Problem gehen und das passiert sowieso etwas selten, weil ich auch immer die bin, weiß nicht, wie es bei euch ist, alles ist gut, ihr braucht keine Sorgen um mich zu machen, ich habe ein gutes Leben, ich habe alles unter Kontrolle und gleichzeitig eine riesen Angst davor haben, dass meine Eltern dieses Leben nicht auf die Reihe kriegen, was auch vollkommen absurd ist. Warum soll ich Angst davor haben, dass meine Eltern nicht überlebensfähig sind? Und warum muss ich ihnen eigentlich beibringen, wie das Leben funktioniert?
Ja, weil, ja, wie du vorhin schon meinte, weil eigentlich sind wir die Kinder. Auch mit 30, 31 sind wir immer noch die Kinder irgendwo halt. Und
ja.
Eigentlich, ich meine, das heißt doch nicht so, dass die Eltern nicht ja trotzdem parallel Dinge uns vorleben oder beigebracht haben. Und das hat meine Mutter, mein Vater mir auf jeden Fall. Aber ich glaube, was auch ein großer Faktor ist, ist, oder ich weiß nicht, ob es jetzt bei uns vielleicht so primär ist, aber ich glaube, was immer so eine Rolle spielt, ist auch diese Sprache. Ich glaube, wenn man der Sprache natürlich nochmal mächtiger ist, dann hast du auch einfach viel weniger Probleme. Es ist einfach so. Ich glaube, meine Mutter, die perfekt Deutsch könnte, dann müsste ich ihr das alles gar nicht erst übersetzen. Dann müsste ich ja gar nicht mit ihr und anderen. Deswegen, ich bin mir sicher, und deswegen war das ja auch vorher so, dass mein Vater sich um die ganzen Sachen gekümmert hat, weil er halt einfach perfekt Deutsch gesprochen hat. Da waren halt eher so kleine Sachen, so diese bürokratische Sprache, die man einfach nicht versteht, die wir als Muttersprache Deutsch auch nicht verstehen, übersetzen muss. Und deswegen kommt halt nochmal die Komponente hinzu, die Sprache halt. Und das Problem wäre einfach nicht da, wenn einfach die Sprache einfach sitzen würde. Und ich habe es noch nie meiner Mutter gesagt und ich glaube jetzt, ich merke es aber jetzt extremer durch den Verlust meines Vaters, aber gerade habe ich halt einfach nicht das, traue ich mich auch einfach ganz ehrlich nicht, das anzusprechen, weil es eben gerade so mega verletzlich ist. Und es ist einfach.
Also. Ja, voll schwer, sich dann den Raum zu nehmen, oder?
Genau, und es ist dann, du hast dann ja, okay, es ist ja einfach nicht der beste Zeitpunkt. Und wenn du aber was sagst, oder wenn ich mal mit ihr diskutiere und ich merke, ich werde schon richtig, das heißt böse, aber ich bin dann schon richtig genervt.
Aber es ist schon eine Wut, die rauskommt, finde
ich. Genau, und dann ist sie aber auch so mega wütend auf mich, ja, so nach dem Motto, ja, ich bin deine Mama. Also irgendwie dieser latente Druck, der dann auf dir sitzt, und dann legst du auf, denkst du so, ich bin die schlechteste Tochter auf der ganzen Welt.
Undankbar.
Und dann denkst du so, Mann, dann kannst du den ganzen Abend nicht schlafen und denkst du, ja, okay. Und ich glaube, also vielleicht an unsere ZuhörerInnen, vielleicht habt ihr ja irgendwie einen guten Tipp für uns, wie ihr oder wie ihr mit solchen Situationen umgeht. Also ich glaube, wie Kübra meint, das ist immer der erste Schritt in die richtige Richtung, aber es ist halt leider nicht einfach, es anzusprechen. Und ich glaube, in dem Fall vielleicht auch eine Überlegung wert, sich selber auch Hilfe zu holen, zu sagen, hey, ich brauche jemanden, der mir da mal sagt, was ich machen soll, der mir vielleicht Tipps gibt, wie ich damit umgehen kann, also, weil man selber sich schon so ausgebrannt fühlt, weil man weil nicht mehr kann, und es ist auch keine Schwäche zu sagen, hey, ich kann einfach nicht mehr, ich habe keine Kapazitäten, jede Nachricht, WhatsApp-Nachricht löst bei mir einfach noch mehr Druck und am liebsten würde ich das Handy ausmachen und mich totstellen und sagen, ich, keine Ahnung, mach du. Ja, das ist, glaube ich, sich erstmal das einzugestehen, dass man einfach Grenzen hat, das ist schon mal der erste Schritt. Und sich dann auch vielleicht im schlimmsten Fall, wenn man sagt, okay, es geht nicht mehr, Hilfe zu holen. Man muss aber auch sagen, diese Parentifizierung muss ja nicht nur immer negative Folgen haben. Es kann auch für manche Menschen vielleicht auch ein Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung sein, weil sie vielleicht auch bestimmte Rollen zugeschrieben bekommen, die sie vielleicht gegenüber ihren Geschwistern nicht bekommen, vielleicht auch eine Sonderrolle einnehmen. Kann es ja auch geben. Also wir reden natürlich jetzt nur von den negativen Auswirkungen. Ja. Es kommt auch immer auf die Beziehung an und auf das Verhältnis und in welchem Kontext.
Wie krass
das
ausgelegt
wird. Genau, eben, vielleicht.
Ja, es sind ja auch Verantwortungen, ja, so, die genau. man an das Kind weitergeben kann. Okay, heute gehst du mal einkaufen, ich gebe dir die 10 Euro und heute darfst du das und das machen. So Verantwortung dem Kind beibringen. Du kannst Dinge erreichen und genau. du kannst es, wenn du kannst, dann, also, aber das ist ja so ein Herantasten, was halt vielleicht öfter nicht passiert. Natürlich ist es eine gute Art und Weise, den Kindern Selbstständigkeit beizubringen. Ich glaube, dass wir alle drei unglaublich selbstständige und starke ja. Frauen sind, die daraus auch viel gelernt haben. Aber es ist halt eine permanente Überforderung.
Sehr chaotisch. Es ist nicht, also es ist halt konstant etwas, was nicht geplant ist.
Mhm. Ja, genau.
Und zwar konstant gewisserweise.
Ja. Ja, aber das ist, ich versuche natürlich, wie du schon gerade eben meinst, es gibt auch immer aus allem Negativen was Positives zu ziehen. Und ja. das, was ich auch immer wieder betone, ich glaube, durch diese Situation, durch diese Beziehung zwischen mir und meinen Eltern, mir und meiner Mutter vor allem, wäre ich eben auch nicht die Frau, die ich jetzt bin, eben die selbstständige, ja. unabhängige Frau, die ihr Leben so lebt, wie sie möchte. Und ich weiß, ja. ich kann alles schaffen, weil ich habe schon alles ja. irgendwie geschafft, schon als Kind. Wenn ich mir vorstelle, ich war mit 10 oder 9, keine Ahnung, im Dönerladen gestanden und dachte mir auch, ey, geil, Nachmittag, ich würde auch lieber rausgehen auf die Schule. Das hatte ich auch. Es ist nicht so, dass ich den ganzen Tag im Dönerladen stand, aber ich wurde halt sehr früh in die Verantwortung mit einbezogen, dass ich halt helfen muss.
Ja, ja,
halt
auf jeden Fall. Ja.
Pizzakartons vorbereiten muss. Und ich dachte mir, boah, ich hasse mein Leben. Ich bin lieber den ganzen Tag. Ich habe halt sehr früh gelernt, wie es ist, was es heißt zu arbeiten, was es heißt, mit Geld umzugehen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und dann schaue ich mir manchmal Kids an, die werden bei der leisesten, beim leisesten Wehwehchen völlig überfordert, die halt völlig in Watte eingefallen. Also es gibt natürlich das andere Extrem auch.
Und aber das bedeutet ja nicht, dass die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen. Ich glaube, das ist einfach
genau.
vielleicht geht halt langsamer und das ja. ist auch voll okay. Das ist halt keine Überforderung. Die gehen vielleicht viel besser damit um, wenn ein Brief ankommt. Für ja. mich ist es, also ich weiß ganz genau, dass ich das alles durchgemacht habe, ist für mich zum Beispiel im Beruf in Sachen Social Media zum Beispiel, ich wusste immer, wo wer ist gerade für was verantwortlich, wer ist da und wie löse ich das Problem, den wir gerade mit Kunden hatten. So, und es war, ich bin viel stressresistenter gewesen als andere Kolleginnen vielleicht, weil ich das Gefühl hatte, davon geht die Welt jetzt nicht unter. Und gleichzeitig, ich war auch oft viel zu überfordert, weil es mich natürlich auch gestresst hat, aber ich hatte das Gefühl, ich habe so einen krassen Überblick und das wurde mir von Kind auf beigebracht. Ich habe immer den Überblick, also so eine Art Projektmanagerin meiner Familie. Ich weiß, was mein Bruder ist, welche Sachen müssen bei ihm abgeschickt werden, was muss ich für meinen Vater tun, was muss ich für meine Mama machen, was ist da noch, okay, die E-Mail muss noch geschrieben werden, das ist alles in meinem Kopf und ich funktioniere irgendwie noch weiter. Und das ist das, was ich zum Beispiel im Job auch, also dazu stehe ich auch und darauf kann ich auch stolz sein, dass ich sagen kann, hey, ich bin in einer Familie aufgewachsen und gleichzeitig auch in einer Großfamilie aufgewachsen, die mir beigebracht haben, wie ich zu einem perfekten Teamplayer werden kann. Mhm. Und das zählt zu meinen Stärken. Und das finde ich auch voll gut, dass du das ansprichst, weil das ist nicht immer, natürlich ist es nicht immer, also ich glaube psychisch auf jeden Fall, mental vollkommen überfordernd, aber auf der anderen Seite habe ich ganz schnell, sehr früh gelernt, selbstständig zu sein. Mhm. Und besser zu planen und zu koordinieren vor allem. Und das kann ich auch für mich selbst dann nutzen in bestimmten Momenten.
Ja. Wenn man nutzen kann, ist das auf jeden Fall gut. Ich glaube, was halt manchmal das Problem ist, das eine, dass man dann halt nicht selber nach Hilfe fragt. Das andere, ja. dass man dann halt immer, dass man halt, obwohl man dann schon überfordert ist, denkt, ich kann das. Ich kann das. Ich bin stark. Ich kann das handeln. Ja. Ich habe das doch immer schon irgendwie geschafft. Und ich merke das selber. Ich mache das so oft. Und dann denke ich mir, Moment mal, warum muss ich das können? Mhm. Warum muss ich das jetzt genau so schaffen? Wieso ist gerade diese Messlatte so hoch?
Ja.
Das ist vollkommen übertrieben. Ich kann nicht alles schaffen. Ich muss gar nicht alles schaffen.
Ja. Das ist auch das, also das versuche ich auch ganz stark in meinem eigenen Leben und auch mit meinen Eltern so ein bisschen mir immer wieder bewusst zu werden und dann darüber nachzudenken. Ich hatte so eine Situation auf der Arbeit, die war unglaublich stressig und das war für mich irgendwie viel zu überfordernd. Und mein Kollege meinte, wir operieren gerade nicht am offenen Herzen. Und es ist etwas, was ganz stark hängen geblieben ist. Und das versuche ich gerade so auch, wenn es um meine Eltern geht, um Dinge geht, die sie gerade stressen, dass ich mir denke, ich operiere gerade nicht am offenen Herzen. Davon geht die Welt gerade nicht unter. Es ist vollkommen okay, dass ich gerade vielleicht auch einen Fehler mache oder dass ich das erst morgen mache. Davon wird gerade nicht jemand irgendwie untergehen.
Das ist ja eben einfach zu kommunizieren auch, dass man sagt, hey Mama, wenn ich da morgen oder in der Woche anrufe, ist es auch okay.
Ja. Man hat 2 Wochen Zeit,
um
einen Widerspruch einzulegen.
Genau.
Das wusste ich schon mit 12.
Ja, oh Mann, ich glaube, das ist echt so, da können wir noch Stunden drüber quatschen.
Ja.
Und wahrscheinlich, wenn wir noch mit vielen anderen reden würden, hätte jeder noch andere Sachen, die man erzählen könnte oder wie man das empfindet. Und vielleicht gibt es auch unter euch ein paar, die sagen, hey, das ist super positiv und das werde ich genauso mit meinen Kindern handhaben. Nein, Spaß, aber
Who knows, jeder hat so sein eigenes Verständnis von Familie. Ich frage mich manchmal auch, ganz ehrlich, wie werde ich denn als Mama sein? Also, ich werde auf jeden Fall einige Dinge anders machen, aber wahrscheinlich, ich meine, du bist, was du auch erlebst halt. Und manche Dinge werde ich wahrscheinlich schon auch so umsetzen, nur anders vielleicht. Keine Ahnung, wer weiß, wer ich als Mama bin. Am Ende bin ich voll gechillt und keine Ahnung, ist mir alles egal, oder ich bin voll streng, ich weiß es nicht, aber manche Dinge versteht man, glaube ich, auch einfach besser, wenn man erstmal Kinder hat und also definitiv, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn die ZuhörerInnen uns vielleicht Feedback geben oder eure Erfahrungen mit uns teilen, wie ihr das erlebt habt, wie eure Beziehung mit euren Eltern war, ob ihr sagt, hey, das belastet mich krass oder ich habe da vielleicht für mich auch irgendwelche Überlebensstrategien entwickelt, die ich gerne mitgeben möchte, dann hey, gibt's sie uns.
Vielleicht habt ihr es mit euren Eltern besprochen, vielleicht hat sich irgendwie eure Beziehung zueinander verändert und schreibt uns auf jeden Fall. Alle
die
Tipps sind sehr
Lösung.
Gerne willkommen.
ja, auf die warten wir ja noch und ich suche die auch noch.
Ich meine, das Thema ist auch relativ, also für uns neu. Wie lange es wirklich existiert, wissen wir jetzt gar nicht, aber ich glaube, für uns alle ist es erst irgendwie in diesem oder letzten Jahr so richtig begrifflich bekannt geworden.
Ja. Begrifflich, ja. Also ich glaube, bewusst war es ja schon immer latent, dass irgendwas ist
nicht
richtig. Aber nicht
so festhaltbar.
Genau. Aber wie es halt genauso mit den, was zum Beispiel auch das Thema Rassismus und so angeht, dass es auf alle Begrifflichkeiten gibt, ob es jetzt White Privilege, Colorism, alles so Sachen, hey, krass, das habe ich eigentlich auch schon alles. Ja, Intersektionalität, okay. Es ist ja das Geile an Sprache, Sprache entwickelt sich und in den 2 Jahren, 10 Jahren gibt es noch mal neue Begrifflichkeiten für Dinge, die wir jetzt erleben, die wir einfach nicht nennen können. Und wir denken, boah, geil, endlich gibt es einen Begriff dafür. Ich denke mir jedes Mal, ey, kann ich nicht mal auch mal so einen Begriff für irgendwas finden? Und dann wird es voller neuer Wokeness-Begriff, so geil. Aber, und deswegen macht es auch viel einfacher, sich darüber auszutauschen, weil man es einfach greifbarer machen kann. Und aber es war mega interessant, sich darüber nochmal mit dir auszutauschen, Kübra. Und
vielen Dank.
Ja, es hat auch sehr Spaß gemacht.
Danke, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Auch dir danke, Linda. Und
Mama, ich hoffe, Mama hört nicht zu.
Aber dankbar sind wir trotzdem.
In den Konflikt reingehen.
Vielleicht, Das ist witzig, Aber trotzdem, ich bin meiner Mama für alles dankbar. Mama, ich liebe dich.
Nochmal am Ende kurz.
Schaut
zu allen Eltern. Ja, wir haben euch alle lieb.
Genau. Liebe Hamamis, ich glaube, wir könnten ewig weiterreden und bevor wir das tun, sagen wir lieber am besten das Ende an, oder?
Tschüss.
Also, falls ihr Feedback habt, Fragen oder sonstiges, schickt uns gerne eine DM. Und wenn ihr uns gerne finanziell unterstützen wollt oder so, natürlich nur wer kann und mag, findet unser PayPal-Link in der Bio auf Instagram oder in den Shownotes der Folge. Und hiermit bedanken wir uns natürlich für eure Zeit und hören uns in 3 Wochen wieder.
Ja, wir freuen uns auf euch. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Und alle, die gerade fasten, weiterhin viel, viel Kraft, Durchhaltevermögen und inshallah, bis bald. Und danke dir, Kübra. Ciao.
Danke auch, ciao.
Tschüss.